Jetzt ist auch noch die Barrage gespielt in der Super League. Challenge League wird dank Thun und GC zur Traumdestination von chinesischen Investoren. Der FC Vaduz beweist, dass man in kritischen Situationen tatsächlich noch ein bisschen ruhiger bleiben kann als der FC Thun. Die Young Boys wollen einfach partout nicht in die Ferien und wir fragen uns, wer freut sich eigentlich auf den FC Vaduz? Wieso unterschreibt die Liga den Vertrag mit dem Bundesamt für Sport nicht, wo er doch Zugang zu 200 Millionen Franken verschaffen sollte? Und muss man in Niederhasli bald nicht nur Chinesisch, sondern auch noch Portugiesisch lernen? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Bei mir sitzt der Dominik Wiemann. Dominik, im letzten Podcast ist dir der Marc Schneider ein bisschen zu wenig als Supertrainer abgelobt worden. Ich würde dir jetzt noch mal Gelegenheit geben, das nachzuholen.
Ja gut, die Barrage tut eigentlich an meiner Einschätzung nicht viel ändern. Natürlich ist es ein Rückschlag. Aber der Abstieg, ja, den haben sie eigentlich im ersten Halbjahr verbockt, wo sicher auch er seine Teilschuld dran hatte, der Marc Schneider. Aber eben, für mich hat er auch wirklich gezeigt, in diesem Halbjahr auch mit den Umstellungen, die er gemacht hat, auch mit der Art und Weise, wie sie nachher gespielt haben, dass er durchaus ein sehr guter Trainer kann werden, jetzt ein guter Trainer ist. Und insofern kann er jetzt auch aus dieser Erfahrung mit dieser Barrage und vielleicht auch mit der Erfahrung Challenge League weiter dazulernen.
Wir werden sicher noch darüber reden. Dann ist der Kai Foser zu uns in den Keller gestiegen. Kai, wenn du jetzt noch in der Super League würdest shooten, wie gross wäre deine Vorfreude darüber, endlich wieder in Rheinpark zu reisen?
Ja, nicht riesig. Also stumpfer Platz, man hat es gesehen im Hinspiel der Barrage. Ja, eben, es ist, wenn es dort heiß ist, ist der Platz stumpf, wird nicht gut gewässert oder überhaupt nicht und ist meistens auch nicht so kurz geschnitten, von dem her, ja, nicht riesig wäre sie.
Und schließlich ist der Thomas Schiffer bei uns am Tisch. Thomas, wie gross ist deine Freude, dass du als GC-Reiseberichterstatter nicht in Rheinpark musst reisen nächste Saison?
Wundergross, also sehr gross. Wundergross, was ist das für ein Wort? Sehr gross, weil es ist eine komplizierte Anfahrt, du brauchst immer so viel Zeit und aber ich abgesehen von dem jetzt, ich mag es von dort sehr gerne, weil die haben eine sensationelle Rückrunde gespielt und wenn du dich in der Barrage so souverän durchsetzt, dann hast du es einfach verdient.
Unsere Produzentin Anna Baumgartner hat noch liebevoll die Plastikflaschen, die an unseren Mikrofonständer hängen, als Gegengewicht festgezurrt. Wir sind also bereit, wir können loslegen. Fangen wir doch zuerst mit denen an, die runter müssen.
Ja, wir wollten beweisen, dass wir nach so einer schlechten Rückrunde ohne die einschlägigen personellen Massnahmen, weil wir Probleme an anderen Orten geortet haben, dass man auf eine andere Art auch den Weg schaffen kann. Und es hat nicht gelangt. Jetzt Schuldige suchen wäre das Falsche, weil am Schluss jemand schuld ist, bis auf jeden Fall ich, bevor es irgendjemand anderes dran kommt.
Der Thuner Präsident Markus Lüthi auf SRF nach dem Match. Dominik, du hast ja, also sie haben sich jetzt ein Silenzio Stampa auferlegt, oder? Sie haben gestern nach dem Match noch geredet und jetzt werden sie sich ein paar Tage Zeit nehmen und sich überlegen, ob man den Club irgendwie in eine Schachtel reinlegt und weiss nicht, wo anschickt oder ob man noch weitermacht.
Ja, das ist so ein bisschen typisch, wie der Club funktioniert. Schon früher haben sie ähnlich gehandelt. Haben sie ihm das Kommuniqué rausgelassen und gesagt, sie wollen sich jetzt Zeit lassen und dann später kommunizieren. Sie wollten auch nicht gross darüber reden vorher, vor der Barrage, was das könnte sein. Also früher hat man immer gesagt, wenn der FC Thun absteigt, dann sind die Lichter löschen. So haben sie früher geredet, die Verantwortlichen vom FC Thun. Und das haben sie dann einfach gesagt, ja gut, wir wollen nicht irgendwie Energie für die Gedanken verschwenden. Logischerweise haben sie sich im Hintergrund Gedanken gemacht, aber auch seit dem Einstieg der Investoren, glaube ich, das hat schon eine gewisse Ruhe jetzt gegeben, auch, dass der Club weiterleben kann. Also es ist natürlich für sie sehr schlimm, jetzt der Abstieg, aber ich glaube schon, es hat so ein bisschen das Alles oder Nichts aus dem rausgenommen.
Wie schlimm ist es? Ist es schlimm für den Schweizer Fußball, dass Thun nicht mehr zu oberst mitschuttet? Thomas.
Nein, du hast gleich zusammen Mannschaften nachher in der Superliga, in jedem Vorbehalt. Außer das Verblassen irgendwann mal einen in den nächsten Monaten. Aber Thun hat ein Problem gehabt. Also zwei Probleme eigentlich. Das eine war die miserable Vorrunde gewesen. Und das zweite ist, dass sie genau in dem Moment versagt haben, wo sie etwas zu verlieren hatten. Also das sind die letzten drei Spiele. Sie haben im letzten Match von der regulären Saison haben sie in der eigenen Hände und Füße gehabt, um die rechte Klassenerhalt zu arbeiten. Und haben in Zürich einen 60-70 Minuten langen katastrophalen Match abgeliefert. Und dann haben sie jetzt halt einfach, sind sie halt einfach auch in dieser Barrage nicht parat gewesen, gerade im Vaduz nicht. Und ja, darum hat der Abstieg seine Logik. Aber Thun wird das überstehen. Wenn sie so ruhig bleiben, wie sie sich jetzt das gestern gegeben haben, dann wird der FC Thun wahrscheinlich der grosse Favorit sein auf den Wiederaufstieg.
Ja, das wollen wir hoffen. Ja. Es ist natürlich extrem schade, dass so ein Verein, der so solid und unaufgeregt schafft, jetzt und vor allem auch in der Rückrunde so solid geschafft hat und wieder aufgestanden ist, jetzt das gleich im Endspurt sich noch verspielt hat. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Teil auch mental gewesen, dass man, wie du das gesagt hast, Thomas, dass man dann auf einmal etwas zu verlieren hatte. Auf einmal hat man das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir den Matchball verwerten. Die ersten haben es nicht verwertet. Und nachher, ja, gegen Vaduz sind sie halt wirklich, sind sie wahrscheinlich nicht ganz bereit gewesen für das. Respektive Vaduz hat halt wirklich etwas zu gewinnen gehabt. Sie sind hungriger gewesen auf das und hat Thun irgendwie angesehen, dass es für sie mühsam ist, jetzt noch den Umweg über Parage zu machen. Also es ist nicht so gewesen, wie sie es eigentlich angetönt haben von Anfang an, dass man kann froh sein, dass man noch in der Parage ist. Man hat immer das Gefühl gehabt, ja, Vaduz ist da wahrscheinlich glücklicher darüber, dass sie jetzt nachher die Parage spielen können.
Was man sicher gesehen hat, es fehlt ein Führungsspieler. Also, und die Führungsspieler, die es noch hat, also wie der Fevre oder Glarner, die sind in der letzten Zeit mit sich selber beschäftigt gewesen. Also der Fevre hat ja gestern den schlimmen Fehler gemacht gehabt. Der Glarner war in den letzten Wochen nicht mehr gut gewesen, nachdem das jahrelang auf ihn eigentlich hinten rechts verlassen war. Ich glaube auch, also der Hediger, also rein sportlich hat man ihn noch vermisst, aber natürlich auch extrem als Führungsfigur. Und er war jetzt dort 10 Jahre lang in Thun und hat extrem viel absorbiert, extrem viel auf sich gezogen. Er war wirklich ein Alpha-Tier in der Kabine. Und das hat aber auch verhindert, dass neben ihm andere Figuren heranwachsen. Und dementsprechend war sein Ausfall oder sein Karriereende doppelt schlimm für die Thuner Mannschaft. Und sie haben im Winter zwar einen neuen Anfang machen können, Spiele geholt, aber jetzt in der Rückrunde hat man sicher auch gesehen, gerade in den wichtigen Matchen, wo sie versagt, dass eben auch eine Führungsfigur fehlt.
Es war noch verrückt gewesen, wenn man gestern geschaut hat. Die Pässe sind ja dann plötzlich gekommen, in dem Moment, wo es wirklich einfach klar war, jetzt nützt es dann nichts mehr, wenn man noch 2 Goal schießt, was sie dann gemacht haben. Oder? Also der Rich Munsi hat eigentlich bis zur 90. Minute geschuttet, wie der Rich Munsi bei GC. Und dann schießt er dann doch noch ein Weitschuss-Goal. Oder? Matteo Tosetti hat man gedacht, Jesus Gott, also was macht denn der eigentlich? Obwohl das ja der Flankengott von der Liga ist. Und dann in der 94. Minute kommt dann nochmal ein Flanken, oder?
Also es ja. Ist so... Ich glaube, es ist typisch. Also, der Kai kann das vielleicht besser beschreiben, aber das kommt irgendwie auch aus dem Amateursport. Man ist gehemmt, solange dass man etwas zu verlieren hat. Und plötzlich, wenn man weiss, man steht mit dem Rücken zur Wange oder es geht nicht mehr, plötzlich dann spielt man befreit auf. Und Thun hat jetzt in Rückrunde oder auch schon in Vorrunde ein paar so Spiele gehabt. Also, eben gegen FCZ haben sie 3-0 zurück gewesen. Plötzlich kommen sie noch einmal her, weil sie es ist da mit dem Rücken zu Wang. Sie haben andere so Matches gehabt, gegen St. Gallen auswärts, ist schon 3-0 zurück, wo sie noch fast hergekommen sind. Das ist für mich auch wirklich, das zeigt sich halt auch, dass die Führungsfiguren fehlen. Ein Hediger behauptet jetzt, wäre in dieser Barrage vorangeschritten, der hat sich jetzt von dem nicht daraus bringen
lassen. Ja, ich meine, ich glaube, entscheidend war für mich, dass sie nach der Pause super rausgekommen sind, sie machen es 2-1 und dann geht es halt nicht lange und dann kommen sie wieder Ausgleich über auf einen Konter. Dort war man vielleicht ein bisschen zu naiv gewesen, beziehungsweise hat zu wenig Geduld gehabt. Ich meine, man hätte dort noch ein Goal gebraucht, dann wären wir schon in der Verlängerung gewesen, sicher. Und dann muss man nicht mehr auf Teufel komm raus hoch stehen und ja, dann muss einfach auch die Absicherung gegen hinten stimmen. Die hat dort nicht gestimmt und dann kommt man sogar nachher noch das dritte Goal über und das war nachher der Knickerschlag gewesen. Nachdem ist wirklich kein Pass mehr angekommen, bis man dann irgendwie wieder den Anschlusstreffer geschafft hat, aber dann ist der Glaube total weg gewesen, oder? Und ich weiß jetzt nicht, ob da ein Führungsspieler etwas könnte daran ändern, weil wenn du 2-0 verlierst im Hinspiel und nachher bist 3-2 hinten, dann wird es sowieso extrem schwierig und es war auch heiß gewesen und ja, wie gesagt, sie haben alles zu verlieren gehabt eigentlich, sie wollten unbedingt oben bleiben, haben eine super Rückrunde gespielt und nachher bist du gegen einen Unterklassiker so im Hintertreffen, ist extrem schwierig, das nachher noch zu kehren, obwohl sie nachher nochmal das eigentlich gut gemacht haben, noch ein paar Goal gemacht haben, aber einfach dann, ja, spät halt.
Aber eben gerade hätte ich gerade nach dem 2-1, so wie ich ihn kennengelernt habe und ja auch erlebt habe, wäre er eben genau einer gewesen, der vielleicht sogar schon beim Jubel hat gesagt, oder, wo man das 2-1 hat geschossen, schon dort hat gesagt, Giele, jetzt, wir haben Zeit, ruhig Blut, wir müssen jetzt nicht alles nach vorne werfen. Oder er war wie ein Coach auf dem Platz. Und so ein Bremser hat vielleicht jetzt gestern gefällt, oder? Dass man dann wieder in einen Konter reinläuft, mehr oder weniger, und dann eigentlich den Knickschlag erlebt. Also.
Wir haben ja den Marc Schneider letzte Woche dafür gelobt, dass er seinen Spielstil angepasst hat. Also, dass er eher ein bisschen defensiv hat schauten und auf Konter. Jetzt ist er natürlich genau in einer Barrage als Oberklassiger. Ist es halt wahrscheinlich nicht der Spielstil, den man kann durchziehen kann. Schon gar nicht, wenn man dann das Hinspiel 0-2 verliert.
Ja, man kann ja auch, jetzt abgesehen von dem, man könnte ja auch mal von Dutz loben. Oder?
Ich meine, der da kommen wir nachher noch dazu. Immer das Loben vom Gegner.
Nein, es ist ein Fakt und jetzt, ja, ich glaube, am Schluss ist es einfach ganz einfach eine nervliche Sache gewesen bei Thun und ich meine, man muss vielleicht auch so die jüngere Geschichte sehen von Thun. Die Mannschaft ist ja immer am Anschlag gewesen, also der Verein ist immer am Anschlag gewesen, also ich meine, dort ist ja immer um den Ligaerhalt gegangen. Und es gibt so ein altes Sprichwort, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und das ist jetzt halt in Thun einfach auch einmal der Fall gewesen. Also es hat mich irgendwie, es überrascht mich einfach irgendwie gar nicht, weil sie schon so lange eigentlich immer um den Ligaerhalt kämpfen müssen, zittern müssen, seit vielen Jahren schon. Darum hat sie es jetzt einfach einmal verwünscht. Aber ich sage es nochmal, wenn sie ruhig bleiben, wie sie jetzt das vorgehen, wenn sie die richtige Analyse machen, was ich ihnen absolut zutraue, so zwei vernünftige Köpfe wie im Gerber und im Schneider, dann kommt Thun gut aus dieser Situation raus. Und dann sage ich es nochmal, der Thun wird nächste Saison, dann wird Thun der FC der erste Favorit sein auf den Aufstieg für mich.
Was man sich ja schon gefragt hat beim Einstieg von diesen Investoren, was wollen die genau im Berner Oberland? Weiss man es jetzt? Also ich meine, jetzt ist ja jetzt völlig in die Hose gegangen, oder? Sie sind ja schon eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo sie ja eh schon, also man hat ja gewusst, Thun spielt immer gegen den Abstieg.
Genau, also wo sie eingestiegen sind, hat Thun irgendwie 6 Punkte gehabt, dann zumal. Ich habe mit dem Paul Conway, ist so ein bisschen das Gesicht von den Investoren in Thun. Das ist ja eine Gruppe, die andere Clubs absitzt, aber er ist so ein bisschen das Gesicht in Thun. Er ist jetzt auch im Verwaltungsrat seit dem Frühling beim FC Thun. Ich habe mit ihm geredet im Winter und er hat mir dann noch Versicherung gehabt, ja, wir würden auch an Bord bleiben, wenn man absteigt. Das haben mit dem auch so ein bisschen gerechnet, weil dann die sportliche Ausgangslage auch wirklich katastrophal war. Es ist auch im Vertrag festgeschrieben, dass sie nicht aussteigen können, wenn es das Fortbestehen vom Club gefährdet. Insofern werden sie an Bord bleiben. Was ich mir vorstellen kann, sie besitzen eben Barnsley in England und Ostende in Belgien. Und dort sind sie beiden Orten mehr besitzen. Also, sie sagen, der Grossteil von der Aktien in Thun ist Stand jetzt 20%. Thun sagt immer, wir wollen den Club nicht verkaufen, wir wollen nicht verkaufen. Aber wenn das dann die einzige Lösung ist, um das Fortbestehen in der Challenge League können zu garantieren, dann könnte man es, glaube ich, so an den Leuten verkaufen in der Region. Und ich könnte mir schon vorstellen, das habe ich auch gehört von Leuten, die wirklich den Club sehr gut kennen, die drin sehen, dass ja die Investoren schon ein bisschen auf das auch spekulieren, insofern, dass sie dann vielleicht auch wirklich den Mehrteil der Aktien übernehmen können.
Paul Conway ist ein altes chinesisches Geschlecht.
Er ist Amerikaner, also man darf die. Sie werden immer als Chinesen dargestellt. Sie so, also die Firma ist der Sitz ist in Hongkong. Es hat auch Chinesen drin, aber die meisten sind amerikanische, chinesische Investoren. Ich habe ihn eben erlebt. Er hat etwa vor dem Interview 5 Blackberries auf den Tisch gelegt. Er scheint ein viel beschäftigter Mann zu sein. Aber er hat dann ziemlich vernünftig gewirkt, hat nicht allzu viel mit dem Fußball im Hut, also man darf das nicht vergessen, sie sind nicht da, um Geld reinzubuttern, die wollen irgendwann Geld machen mit ihrem Investment, das sagen sie aber offen, insofern ja, glaube ich schon, dass sie jetzt nicht werden einfach davonlaufen, sondern dass jetzt wird die Challenge League weitergehen.
Ein guter Freund von mir ist in London am Studieren und was interessant ist, ist, dass die Firma in London auch an der Uni zum Teil als Gastvortrag gegeben hat kürzlich. Die haben das Thema gehabt, Sport, Daten, Finanzierung und ihre Idee ist ein bisschen so in Richtung Hedgefonds. Also man kann sich dort auch einkaufen, wenn jemand Interesse hat und ein paar Tausend Franken oder vielleicht ein paar Hunderttausend Franken auf der hohen Kante. Und ihre Idee ist, sie sind einfach cleverer als die anderen. Also es gibt so viele, die im Fußball unterwegs sind und Geld ausgeben auf eine blöde Art und Weise, dass sie es einfach besser ausgeben. Und das ist eigentlich das Versprechen, das sie den Investoren geben. Und dann kann man dort in den Hedgefonds kann man Geld reingeben und dann ist das wie ein, und dann je nachdem, welcher Club dann wie viel Gewinn macht, wird dann das wieder ein bisschen ausgezahlt.
Ja, aber es also kommt auch so ein bisschen aus dem amerikanischen Sport, dass eigentlich alles sehr datenbasiert ist. Also dort ist es extrem, oder? Und das Vorbild ist Moneyball, der Hollywood-Film mit dem Brad Pitt als Hauptdarsteller, wo ja eine wahre Geschichte nachher erzählt aus der Baseball-Liga, wo das Team mit eigentlich relativ wenig Mitteln, aber mit extrem viel oder extrem datenbasiert, glaube ich, bis ins Finale oder bis ins Halbfinale kommt, mehr oder weniger. Und das ist eigentlich ihr grosses Vorbild. Der Manager, der Brad Pitt spielt, der Billy Bean heisst er, glaube ich, mit dem sind sie auch leicht verbandelt. Das wollen sie umsetzen.
Der hält dann allerdings die Vorträge. Weil das kommt dann eben relativ gut an bei den Investoren.
Genau, und also ja, mit dem Paul Conway, das hat sich gezeigt in diesem Interview, der ist eigentlich fasziniert von dem Billy Bean. Bis jetzt hat man du nicht gross etwas davon gesehen. Also die Spieler, die sie geholt im Winter, wie der Bertone oder der Hassler, da hätten sie ohne Billy Bean oder ohne PNG oder ohne Paul Conway geholt. Insofern, also es wäre ja jetzt so spannend zu sehen, was aus dem raus wird. Also das hat man jetzt seit dem ersten guten, knappen Jahr, besser gesagt, was jetzt in Thun sind, hat man noch nicht viel von dieser Zusammenarbeit gesehen.
Und wenn ich jetzt umschaue, dann sehe ich auch 5 Handys bei uns. Und einfach in einer Fähre verteilt.
Genau. Ich habe mir gefragt, ob der Kollege von David Dagen, der hat auch nur 2 Blackberries mindestens gehabt, oder?
Ja, vielleicht geht er nur eins.
Das mag ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern.
Ja, meistens hat er irgendwie das vom Vizepräsidenten mit der linken Hand eingerichtet, während er vom rechten 2 Firmen gegründet hat. Irgendwie so. Dann lasst uns doch zum Aufsteiger kommen.
Ja, die Vision hat erst angefangen in der Corona-Pause, also ab März dann bis Mai. Habe ich angefangen, wenn ich mit dem Hund spazieren will, dass ich mir vorgestellt habe, dass wir ein paar Schritte rein und dass wir dann aufsteigen. Und ja, es macht einfach Spass, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Was für eine Mentalität, dass sie heute wieder einen Tag gelegt haben, noch 2-1 Rückstand, wäre eine andere Mannschaft vielleicht zusammengefallen. Wir 3 in der Match wieder und ja, ich glaube, wir sind verdient aufgestiegen.
Der Mario Frick, der Trainer vom FC Vaduz, der in Basel Stürmerlegende ist. Spätestens seit er mal nach einem späten Sieggoal gesagt hat in das Mikrofon.
Bitte nicht den Spruch. Bitte nicht.
Es ist besser wie ein Orgasmus.
Das ist so ein Blödsinn.
Du hast halt noch nie für den FC Basel in der letzten Minute ein Goal geschossen, Thomas. Das ist der Unterschied.
Gut, das stimmt. Ich habe nur für den FC Oberwinterthur getroffen. Da hast du recht. Mit dem FC Winterthur.
Gibt es eigentlich ein Bild von diesem Hund? Also man hat ja auch den Büsi-Content in diesem Podcast. Wäre cool, wenn du in diesem Newsletter vom Podcast ein Bild von diesem Hund und vom Aufsteigerhund auftreiben. Das wäre cool.
Ich kann suchen, genau. Wenn du das sehen wollt, ob ihr es gefunden habt, florian.raz.media.ch. Dominik ist ein Profi. Ein Profi. Oder via Instagram dritte.halbzeit.podcast. Ja, ich suche den und dann machen wir vielleicht, können wir abstimmen. Cookie oder, ich weiß nicht, wie der andere Hund heisst. Eben von Dutz. Was ich mir überlegt habe, ich finde, es war ein interessantes Nachspielinterview auf SRF mit dem Mario Frick, wo er eben gesagt hat, sie waren im November 8. gewesen. Und irgendwie nach dieser Corona-Pause hat er die Vision gehabt, dass sie es doch könnten schaffen. Und er hat vor allem gesagt, sie haben jetzt weniger datenbasiert eingekauft, sondern sie haben. es gibt schon Mentalitätsdatenbanken, das weiß ich nicht. Sie haben Mentalitätsspieler geholt. Also Spieler, wo sie das Gefühl haben, ja, die wollen arbeiten, die wollen etwas, die sind hungrig, die wollen etwas geben. Da habe ich sofort gedacht, bekommt der FCZ nächste Saison ein Problem? Weil das ist doch das, was ihm fehlt, oder Kai,
wie du immer genau, sagst. Genau, ja, und man sieht auch, wie wichtig das ist, oder? Und man hat auch gesehen nach dem Schlusspfiff, wie alle Spieler auf den Trainer zugestürmt sind und da ist einfach irgendwo durch das Vertrauen da ist die Wertschätzung da innerhalb von der Mannschaft und wenn so etwas zusammenwächst, dann kann Grosses passieren, oder? Und das ist nicht das erste Mal, wo man das sieht, dass eine Mannschaft, die wirklich füreinander geht, die zusammensteht, wo eine Einheit ist, etwas erreicht und ich denke, das muss Ziel sein für jeden Club in der Schweiz, dass sie so etwas erreichen. gerade jetzt auch in dieser Corona-Phase, in dieser schweren Phase, wo man gar nicht das Geld hat, um irgendwelche Riesentalente in Europa oder in Afrika zusammenzukaufen, finde ich das einen extrem wichtigen Punkt. Und darum freut es mich auch, dass das von Dutz geschafft hat. Es freut mich auch für den Mario Frick, der ein sehr guter Typ ist, sehr ein bodenständiger, der das wirklich geschafft hat, die Mannschaft so weit zu bringen, dass sie schlussendlich an den Aufstieg geglaubt hat und das als Riesenchance angeschaut hat und die auch nachher gepackt hat.
Ich mag mich erinnern, ich war mal in Newcastle gewesen, und da war der Kevin Keegan, der grosse Kevin Keegan, Trainer gewesen. Das war zu der Zeit, gewesen, wo er den Mark Hottinger geholt hat. Und da konnte ich mal mit ihm ein langes Interview führen und während dem Interview hat er gesagt, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, was will er jetzt Standardsituationen trainieren? Wenn da 7 Corner kommen, die fliegen dann sowieso alle 7 irgendwo hin, die kommen sowieso nie so, wie sie sollten. Also trainieren, dann löse ich das gar nicht trainieren. Ich meine, der FC Vaduz hat jetzt gezeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, wenn man Standardsituationen im Griff hat und trainiert hat und wenn man eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Also ich glaube, ihr habt vorbehalten, haben die 30 Goal plus auf Standardsituationen geschossen. Ist möglicherweise auch noch kräftesparend, wenn man nicht ewig 100 Mal den Böllen hin und her ginken, sondern dass man kann einfach einmal flanken und dann boom, Kopf, Goal. Also das ist sicher ein cleverer Zug vom Frick und ich meine, mit dem FC Vaduz kommst du in der Super League sehr einen seriös geführten Verein über, einen unaufgeregten Verein und die Super League steht kein bisschen schlechter da, nur weil jetzt Vaduz da oben ist, steht am FC tun.
Also was die Präsidentin Frau Ospelt, glaube ich, nach dem Abstieg gemacht hat, sie hat gefunden, jetzt tun wir den Club wirklich verlichten, steinern wieder. Also der Franz Burgmeier ist Sportchef, auch ein FCB-Legende, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, hat aber beim FCB gespielt. Der Mario Frick, es sind alles leichte Steine, man probiert das irgendwie so lokal, biologisch, dynamisch, abbaubar irgendwie anzubekommen.
Der Präsident ist auch ein Burgmeier.
Ist auch Burgmeier, ja.
Patrick Burgmeier, ja, sie haben das, also sie haben natürlich, sie sind inzwischen schon ein bisschen auf einen ganz komischen Weg gegangen, gerade wo es dort diese Zeit mit dem
Liparski,
irgendwelche Dingeltangel-Spieler geholt hat. Also,
Pierre Liparski ist doch super, Pierre Liparski hat in Deutschland ein Interview gegeben, nachdem er entlohnt worden ist und hat gesagt, er verstehe es nicht, sie sind zwar irgendwie Letzte gesehen in der Super League, aber er hat schliesslich das Cup-Finale erreicht. Oder ich glaube, er hat sogar gewonnen.
Ja, cool. In den letzten 100 Jahren immer erreicht. Oder?
Ich weiß nicht, ob sie einen Verein los haben bis Halbfinale oder so.
Ja, also, aber man muss sagen, ich habe jetzt so gelesen, dass sie ja nicht das Budget gross erhöhen. Sie wollen auf 6 Millionen aufzutun. Sie wollen mehr oder weniger mit dieser Mannschaft weiterfahren. Das finde ich sehr sympathisch, aber ich glaube auf Dauer. Aber das wissen sie auch selber. Sie sind eher ein guter Challenge League Club als ein Super League Club. Insofern, aber ich finde es so cool, wenn man mit den gleichen Strukturen weitergeht und auch wieder Abstiege in Kauf nimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht ein sehr langes Gastspiel wird geil, super.
Bringt es denn dem Schweizer Fußball das, dass der FC Vaduz jetzt zu oberst mitschuttet?
Was spricht dagegen?
Ja, also ich meine, will man sie in ihrer eigenen Liga in Liechtenstein spielen? Also ich verstehe es durchaus, dass man sie mitspielen. Sie sehen es vielleicht ja anders, aber sie sind eigentlich auch halbe Schweizer mindestens. Insofern, ich finde, es wäre cooler für die Super League, wäre der FC Thun oben. Das sage ich jetzt nicht nur als... ich finde, schon ein cooler Club, ein gut geführter Club, hat auch noch ein bisschen grösseres und neues Stadion. Also wirklich, wenn man ein Match im Rheinpark hat gesehen, dann sagt man sich, ja, ich muss jetzt nicht noch einmal unbedingt dort rausgehen. Aber der Aufstieg ist absolut verdient. Insofern ist das alles gut, kein Problem.
Was ich beim FC Vaduz immer super finde, ist, die Spieler, die sie holen, aus der die müssen ja dann alle in der Schweiz leben, weil ja, glaube ich, nach Liechtenstein irgendwie dürfen pro Jahr, glaube ich, 2 Menschen einwandern. Und das auch nur, wenn ein Mario Frick seinen Hund keine Welpen wirft, weil sonst hat es einfach keinen Platz. Oder? Finde ich übrigens noch speziell so.
Ja, das ist speziell, aber nochmal, also, sie haben sich sportlich verdient, ganz einfach. Es wäre ja nicht verboten gewesen, für GC besser zu shooten in den letzten Wochen oder andere Mannschaften. Also, das wäre jetzt auch nicht verboten gewesen, für Thun gegen Vaduz zu gewinnen. Ich meine, Thun ist jetzt ja auch nicht unbedingt gerade der wahnsinnige Zuschauermagnat, der jetzt mal außerhalb von Corona-Zeiten unglaublich viele Fans mitbringt, wenn sie irgendwo hingehen. Also, das ist, hält sich etwa die Waage.
Ja, sehen wir in etwa 100. Und das, ja, das ist etwa 30 Mal mehr als Vaduz.
Ich zähle das nächste Mal, wenn wieder jemand ins Stadion darf.
Also, ich wär's Fan.
Also ich weiss noch, aber so Spiel wie in Bern im Stade Suisse im grossen Gästensektor jetzt irgendwie so 3 gehabt, irgendein Plakat aufgehabt von Vaduz. Also, aber ja, jetzt in Corona-Zeiten sind ja keine Gästefans da auch sehr wahrscheinlich zugelassen.
Ich meine, Vaduz ist ein Käffli mit 6'000 Einwohnern knapp.
Ja, voilà.
Also mein Thun ist ja eine Grossstadt.
Dagegen, ja.
Ist ja quasi eine Militärgarnison, es ist ja das Bollwerk von der Eidgenossenschaft. Aber ist klar, er hat nichts, also ist klar, es hat nichts damit, dass er Thun super findet, also, dass er Berner ist und der Thun sollte Thun
nein, das kann wirklich brennen. Ja. Insofern, ich finde auch, es wäre schön, wenn GZ oben wäre. Ich finde es cool, dass jetzt Lausanne oben. Ja. Aber eben, wie gesagt, im Aswaduz gönnen, sie haben sich sportlich verdient.
Also ich freue mich auf das Doppelinterview in der Schweizer Illustrierten mit den beiden Hunden von Angelo Canepa und von Mario Fritz. Weil sie den Hunden auch Socken anziehen, wenn sie aufs Kanopee liegen. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich so viele Stichworte bekommen. Zuschauer, GC, der Simon hat mir geschrieben. Er fühlt sich durchaus unterhalten von uns, aber er hat geschrieben, wie habt ihr es geschafft, kein Wort über die oberpeinliche Schlappe von GC zu verlieren in der letzten Sendung, das 0-6, wo man eben die letzte Aufstiegschance noch verspielt hat.
Ja, aber wollt ihr jetzt noch etwas hören dazu?
Nein, ich glaube, jetzt hat ja GC einen neuen Trainer.
Super. Alles super. Es ist alles genau so läuft bei GC, wie man das hätte können müssen. Erwarten, befürchten, was auch immer. Man kann jetzt das beklagen, dass jetzt da irgendwelche anonymen Chinesen den Club sitzen, dass irgendein portugiesischer Trainer, der nicht Deutsch kann, 4 Assistenten mitbringt aus Portugal, dass die Mannschaft, also dass ein holländischer Sportchef hat, Bernhard, das Selbstvertrauen Scheutemann. Das kann man alles beklagen, das ist richtig, aber man kann auch sagen, warum ist Zürich selber, die Stadt Zürich oder die Region Zürich, Metropolregion Zürich, nicht fähig gewesen, selber den Club weiterzuführen. Also wenn all die sich jetzt beklagen, die können sich an die eigenen Nase nehmen.
Jetzt bist du gesehen, oder, wo der João Carlos Pereira vorgestellt worden ist. Eben, das Einzige, was man sich fragt, ist er jetzt ein Mendes-Trainer oder nicht?
Ja, ich gehe davon aus, dass er einfach aus dem Büro Mendes raus betreut wird. Also ich glaube, der Jorge Mendes hat möglicherweise wichtigere Klienten in seinem Büro, unter anderem einen Ronaldo oder einen Mourinho oder einen Bernardo Silva, wo ein bisschen andere Kaliber sind. Das ist jetzt einfach irgendeiner, der wahrscheinlich aus seinem Büro sich um den Pereira kümmert. Also der Punkt ist, also interessant ist, wie man sich versucht dagegen zu sträuben, dass er jetzt ein Mendes-Trainer soll sein oder aus dem Büro Mendes soll sein. Das ist doch gar nichts Verwerfliches. Man kann ja sagen, ja, es ist so, Punkt. Ganz einfach. Aber sie spüren, dass da irgendwo halt eine Abneigung da ist, dass man das Gefühl hat, ja, das wird jetzt eh alles ferngesteuert aus Portugal, von dem grossen Spielervermittler. Nochmal, es ist ja nichts Verwerfliches, es ist ja absehbar alles die ganze Entwicklung gewesen. Darum könnte man auch dazu stehen.
Also wenn man die Wolves anschaut, wo ja auch portugiesische Trainer haben, wo ein Ehemann von der Frau Jenny Wang gehört, dort läuft es ja. Also ich meine, Europa League, weitergekommen, fast...
Ein bisschen mehr Geld halt im Spiel dort. Und du das ein bisschen besseres Personal.
Das kann ja noch kommen. Kai, wenn du jetzt hörst als Spieler, man ist nächste Saison mehr auf dem Trainingsplatz, mehr auf dem Campus, weil man hat jetzt 7 Trainer und die müssen ja alle irgendetwas machen. Vorfreude?
Ja, ich finde, ein grosser Trainerstaff ist sicher etwas Gutes. Also auch für die Spieler, du kannst individueller trainieren, kannst auch Krafttrainings besser koordinieren und so weiter. Aber ich finde es einfach schade, dass man nicht am Kadar festhalten, weil ich der Meinung bin, dass er sehr gute Arbeit gemacht hat und er auch bewiesen hat, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann. Das finde ich sehr schade, aber man muss dem neuen Trainer eine Chance geben. Vielleicht ist er wirklich der Mann, der geht sich auf Kurs bringen wieder, das werden wir sehen, aber ja, es muss natürlich schon einiges zusammenstimmen und passieren und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass jetzt da wirklich einfach zu viele Spieler von extern wieder kommen und mit der ganzen Trainerstaff nimmt seine Spieler mit und dann gibt es irgendwie so zwei Grüppli in der Mannschaft oder drei Grüppli und das kann nie gut kommen. Also vor allem, wenn man ein Ziel hat zum Aufsteigen und eigentlich wirklich muss Erste werden oder sollte Erste werden.
Also ja, das war eigentlich zu erwarten gewesen. Also ich gehe jetzt da davon aus, dass da sicher mehr portugiesische Spieler werden kommen, andere Spieler. Eben, wie man weiss, wer die Besitzer sind, wenn man das Beispiel von Wolverhampton sieht. Natürlich geht es alles deutlich kleiner, aber sehr wahrscheinlich wird es ein ähnlicher Weg sein, dass man dort wird Spieler nehmen, sie wird parkieren, sie will weiterentwickeln und dann weiterverkaufen. Insofern, schlussendlich ist das Projekt auch da, um Geld zu machen, auch mit Spielern. Also, ich glaube, es war einfach erwartbar gewesen, wo man den Deal ist eingegangen mit diesen Investoren, dass es so weit wird kommen.
Es gibt natürlich einen Unterschied zu Wolverhampton. Also wenn du als Spieler in einen Premier League-Verein gehst, dann hast du schon mal vieles erreicht und siehst es nicht nur als Sprungbrett. Und ich glaube, wenn jetzt in die Challenge League irgendwelche Portugiesen sind, dann halt zwei, dreiklassige Portugiesen gehen, dann sehen sie es vielleicht eher als Durchlaufstation und haben vielleicht nicht das Commitment, um jetzt da etwas Grosses zu bewegen. Oder? Und wenn du bei Wolves bist, hast du deinen Lohn, verdienst viel Geld und du weißt, du bist im Schaufenster. Bei GC bist du jetzt überhaupt nicht im Schaufenster. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass es besser wäre für einen Verein, der in der Challenge League ist, dass er das so ein bisschen macht wie Vaduz, wo schaut, dass gute Leute dabei sind, dass die Mannschaft zusammenwachsen und dass man etwas aufbauen kann. Und wenn man jetzt einfach irgendwo im Ausland Spieler zusammenkauft oder eben holt aus Portugal oder wo auch immer, dann kannst du nichts aufbauen, weil die Spieler werden nicht lange da bleiben.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ein Flitzebogen, wie die Mannschaft nächste Saison aussieht.
Da bist du nicht der Einzige. Aber man könnte jetzt einfach mal sagen, komm, geben wir denen mal ein Jahr eine Chance. Das wird sich dann schnell zeigen, ob das unsere alle Befürchtungen eintreten oder nicht. Also ich habe auch kein gutes Gefühl, ganz ehrlich gesagt. Es wird schwierig sein natürlich für die paar Zuschauer, die dann dürfen ins Stadion kommen, sich mit dieser Mannschaft möglicherweise wirklich zu identifizieren. Also ich meine, das hast du in der letzten Zeit hast du das gespürt gehabt, dass da etwas ein bisschen zusammenwächst zwischen Publikum und Spielern, weil es natürlich alles junge Wilde gewesen sind, die da haben dürfen shooten, die aus dem eigenen Verein rausgekommen sind, die seit 10, 12 Jahren in dem Club sind, obwohl sie erst 20 sind. Also das sind GC-ler, oder? Und die haben auch ganz normale Namen, wo man jedem Schweizer Telefonbuch auch findet, oder? Das wäre sicher der richtige Weg gewesen. Sie behaupten zwar, ja, mit nicht immer zuerst im eigenen Nachwuchs schauen, ob man dort das findet, was man braucht. Ich glaube dem nicht. Also ich glaube wirklich, dass da irgendwelche Spieler jetzt einfach, ja, wie man es erwarten kann, parkiert werden bei GC.
Wobei, ich kann dir versichern, wahrscheinlich, man findet jeden Namen von dieser Welt im Schweizer Telefonbuch.
Gut, das kann auch sein. Das kann sein.
Gibt es noch das Telefonbuch?
Das gibt es noch, habe ich Woche eins bekommen. Oder letzte Woche. Ja, und ist eins im Briefkasten gelegen, ein Telefonbuch.
Das ist, gibt es Phishing-Telefonbücher? Das sind alles nur so Nummern-Ding, wenn du anrufst, zahlst 200 Franken für irgendwie Telefon.
Nein, also, aber Dickenmann findest du sicher dort drinnen und Fehr findest du dort drinnen und Scheidecker und
aber
Schneider.
Aber Pereira findest du doch auch.
Ja, möglicherweise findet man das auch. Aber lustig war auch bei dieser Präsentation von dem Trainer, dass sein Name zuerst falsch geschrieben war. Mit einem Doppel-R am Anfang. Und Spezielle daran ist, dass das im Kommuniqué nicht zuerst falsch war mit einem Doppel-R. Und der Trainer selber hat das Kommuniqué auch angeschaut. Und es ist ihm also nicht aufgefallen, dass er...
Oder es ist ihm nicht so wichtig.
Wenn jetzt dein Name falsch geschrieben ist,
Der ist schon x-mal falsch geschrieben worden. Also ich glaube, der Florian schreibt mir immer noch mit ihm.
Es hat tatsächlich ein Mail geschrieben.
Mit Fischli F. Vögel ist auch, oder
was?
Kein mit ihm. Kein mit ihm. Aber wo falsch geschriebenen Namen. Wir haben ja letzte Woche eine Traumelf rausgegeben. Die hat bei uns online für grosse Zustimmung gesorgt. Vor allem die Wahl vom Omar Redcard Alderete. Kann man doch nicht machen, ist unter anderem geschrieben worden. Ja, dreimal vom Platz Kamera geflogen. Genau.
Hast du die Briefe selber geschrieben oder die Mails?
Jemand hat sogar geschrieben, es sei so, der FC Basel darf die Journalisten so steuern, dass man den alten Reden gut schreibt, damit sie ihn teuer können verkaufen können.
Da haben wir einen Anteil dran? Also das weiss ich gar
das
nicht.
Das wissen die noch gar nicht. Aha. Genau, das teilen wir dann nach der Sendung. Beziehungsweise nach dem Verkauf vom Oma verteilen wir das dann unter uns. Nein, ernsthaft, Kinder draußen, das machen wir nicht. Aber wir haben auch noch abstimmen. Wie ihr es so seht, das Traumteam, es sind 194 verschiedene Spieler gemeldet worden.
Wie viel?
194 verschiedene Spieler. Wobei,
gibt es so viele Spieler in der Super League?
Hast du das Highlight aus diesen 194?
Wahrscheinlich der Kamara.
Genau, es beweist unter anderem, also wir haben, sicher hat der Fabian Rauch abgestimmt, weil der Blas Riveros hat eine Stimme bekommen.
Wahrscheinlich hätte der Jamarauli auch noch vorkommen.
Wir haben unter der Kategorie Linksfüßer der Woche, oder was?
Genau.
Wir haben Stammhörerinnen und Stammhörer, ganz eindeutig, weil es ist nämlich auch der Cedric Cesiger zweimal gemolden worden. Genau. Es hat für mich jetzt bewiesen, man kann Spieler gut finden, ohne dass man unbedingt weiss, wie die jetzt geschrieben werden. Also natürlich Stefanovic ist schwierig, da schreibe ich auch immer falsch, der hat 2 V, furchtbar schwierig, aber auch sonst, es hat lustige Schreibformen gehabt. Und lustig ist, dass es gar nicht so viel Unterschied gibt, also ihr da draußen findet auch der Omlin der beste Goalie der Saison, der Lustenberger ist es mit riesen Mehrheit in der Abwehr geschafft, das ist auch noch 4-mal im Mittelfeld gewählt, aber dann ist der Lotomba drin. Der Silvan Hefti und der Silvan Widmer hat Alderete abgelöst. Im Spiel also nur mit Außenverteidiger. Also rechts drei Außenverteidiger.
Ja, das zeigt, dass es schwierig ist, einen zweiten Innenverteidiger nach dem Lustenberger zu finden, oder?
Genau, und der Fabian, der macht das in der Mitte alles weg und links auch noch, oder?
Genau.
Wobei, eins muss man ja selbstkritisch anmerken, dass es der FC Basel, der so eine miserable, aber eine enttäuschende Saison gespielt hat, auch mit 3 Spielern vertreten ist in unserer Auswahl.
Dazu möchte ich...
Aber auch zu Recht, Europa League Viertelfinale und beste Abwehr von der Liga, das muss man halt schon auch sagen, das ist nicht alles schlecht gewesen, diese Saison.
Also es gibt ja lustige Statistiken zum Beispiel. Also der FCB ist diese Saison so schlecht, also so tief rangiert gewesen wie noch nie seit 2009. Hat nur so wenig Sieg gehabt wie noch nie seit 2001. Ist am häufigsten geschlagen worden seit 2001 und hat am wenigsten Punkte seit 2003. Gleichzeitig 8 Siege in 10 Matches in der Europa League. Das erste Mal in Spanien einen Match gewonnen. 10-mal ungeschlagen daheim in der Europa League. Und jetzt habe ich auch gelesen, seit es die Europa League geht in dieser Form. Gut, das war ja etwa seit September letztes Jahr gewesen, etwa so. Die erste Mannschaft, die 5-mal in Serie zu 0 gewinnt. Also, das ist so ein bisschen ein Janusgesicht, wie wir mit der klassischen Bildung sagen.
Ja, wobei, ich meine, haben wir jetzt eine Mannschaft gewählt oder zusammengestellt?
Ja, das stimmt natürlich.
Super League oder Europa League?
Ich meine, das gehört Europa zusammen, League, Saison,
wenn du das
Saison.
Europa League, wenn Saison du Europa League anschaust, sind die 3 berechtigt. Wenn du Super League anschaust, könnte man sagen, ist mir einer zu viel.
Ja, aber du kannst das nicht trennen. Ich meine, Basel hat die meisten Spiele gemacht in dieser Saison und sie haben die Schweiz fantastisch vertreten in Europa. Und wenn sie jetzt ins Halbfinale kommen, dann sind in 2 Jahren wieder 2 Vereine zugelassen in die Champions League. Also in die Champions League Qualifikation. Und das darf man einfach nicht vergessen. Was der FC Basel in den letzten Jahren für den Schweizer Fußball gemacht hat, ist fantastisch. Und ja, sie sind jetzt Dritter geworden, haben in der Super League keine überragende Saison gehabt. Aber bis vor der Corona-Pause sind sie auch noch dabei gewesen, um den Meistertitel, plus auch im Cup noch vertreten, könnte dort auch noch einen Titel haben. Also ich finde, es war nicht eine katastrophale Saison gewesen, wenn man auch anschaut, was da im Hintergrund alles abgegangen ist, mit all diesen Unruhen wieder und so weiter. Und Spieler haben sie müssen abgeben oder sind abgegeben worden. Und ich finde, also defensiv haben sie diese Saison sicher nicht verbockt. Man kann darüber diskutieren, dass sie vielleicht zu wenig Goal geschossen haben und dass sie vielleicht zu wenig kreativ gewesen sind, vor allem in der entscheidenden Phase und ein paar Mal gegen Gegner verloren haben, wo sie hätten müssen punkten. Aber ich muss sagen, es ist nicht alles so schlecht. Und wenn sie das Halbfinale erreichen, dann werden wir sie vielleicht in einer Woche zwei wieder abfeiern.
Also von dem gut, dann haben sie auch gegen Inter und der Aldarete muss dann vielleicht gegen Lukaku her und dann wird auch sein Marktwert wieder sinken, glaube ich.
Vielleicht ist er dann schon gesperrt.
auch da wieder auf Rauchsspuren mit Inter. Ja. Nein, aber wahrscheinlich doch der Kohler-Trainer des Jahres, wenn ihr die zuhören könnt.
Also, aber ich finde es schön, wie jetzt der Marcel
nicht Rocher... Nicht übertreiben, aber es würde dich freuen, gell? Du hast ja eigentlich deine Stimme am Koller geben, hast du ja letztes Mal gesagt.
Nein, es ist eigentlich schön, wie ihr jetzt noch Argumente sammelt. Also ich hoffe nicht, dass sie final kommen, weil ich eben auch Inter-Fan bin, wie der Fabian Rauch. Aber ja,
wie kannst du als Schweizer hoffen, dass ein Schweizer Verein nicht im Final kommt? Das wäre doch ein Highlight.
Ja.
Das ist doch nicht möglich.
aber eigentlich wäre es ja eine schöne Geschichte, Marcel Kohler, wo man wirklich ja, extrem...
Er wollte einfach nicht in der Super League.
Ja.
ich kann es ja schnell sagen, seit Roy Hodgson Inter-Trainer ist, 1998 im schönen Macklingen mit Inter Mailand im Trainingslager war, seitdem bin ich Inter-Fan. Insofern hat es ja auch Schweizer Bezug.
Also, es hat ja sowieso einen Schweizer Bezug, aber nicht. Warum heisst Internationale?
Genau, also sie haben sich von Milan aufgesplittet, weil nur noch Italiener hätten sollen spielen. Und ganz viele erste Ausländer bei Inter waren grosse Schweizer gewesen, wie eine Abby, die zu den Rekordschützen von diesem Club gehört. Also ist durchaus Schweizer Prägung vorhanden.
Aber es ist schon bemerkenswert, dass einmal trainieren im Mockling, das lange schon zum Fan werden.
Ja, als kleiner Gil lässt man sich schnell beeindrucken und dann kurz darauf ab im San Siro gewesen, mit 85'000. Ist auch etwas anderes als ein Jockeli oder ein Wankdorf. Das beeindruckt und das lässt einem nicht mehr los.
Wenn wir noch sagen, was die Hörerinnen im Mittelfeld abgestimmt haben für die nächste halbe Stunde. Dort ist der Fabian Frey reingekommen, der Jordi Quintilla, der Lukas Görtler hat es geschafft, wo bei uns ja ganz knapp, da würde man ja eigentlich unauffällig, wenn der Schiri nicht schaut, einfach noch aufs Feld schieben, oder? Und Miroslav Stefanovic und der Paitim Kasami ist da rausgeflogen.
Und der Kololi ist auch rausgeflogen?
Kololi hat 4 Stimmen gemacht, ja. In Sturm und Mittelfeld zusammenzählt. Genau. Und im Sturm Jean-Pierre Nzame und Cedric Itten, da gibt es eigentlich nichts. Also im Sturm sind extrem wenig Namen gekommen, ist lustig. Elia ist noch ein paar Mal gekommen, Gabral war Dritter, war es also so. Jetzt weiss ich nicht, sind wir so einflussreich mit unserem Podcast oder haben wir es einfach so gut getroffen? Wir sind ja nur
drei. Wir sind einfach Leute vom Fach.
Unsere Hörerinnen und Hörer sind auch Leute vom Fach.
Was haben sie als Trainer? Haben sie den noch?
Habe ich vergessen.
Hast du vergessen?
Ja, genau. Schade.
Kann man ja noch nachreichen, oder?
Ja.
Aber du weißt, warum es der Görtler auch erwähnt worden ist? Weil ich auch mitgemacht habe.
Und du hast nicht komplett schon mit... kann ich mir vorstellen.
Du hast ja nicht 35 Mal Lukas Görtler reingetippt, oder?
Nein, ich habe einfach die ganze Mannschaft vom FC St. Gallen eingegeben.
Ja, also das ist euer Streamteam von draussen. Ich hätte gerne noch einen Gruß an die UEFA geschickt, wo der FK Drita aus dem Kosovo hat noch nach Nyon reisen und gesagt, das ist alles kein Problem. Okay, normalerweise müsste man eigentlich, wenn man aus dem Kosovo in die Schweiz kommt, in die Quarantäne, aber das, bei denen braucht es das irgendwie nicht. Das ist alles unter Kontrolle. Und wo ist der FK Drita jetzt?
Quarantäne.
Oder? In Quarantäne. Super, der FC Linfield lässt seine Beine in Genfersee bambeln und freut sich auf die zweite Runde, oder?
Es wird wahrscheinlich noch irgendwo ein Pub in Genf oder zu Lausanne und dann ist alles gut.
Genau, also, nein, also grossartig. Die UEFA hat auch nicht gewusst, in welchem Land dass sie irgendwie ihren Hauptsitz hat und hat gefunden, es ist eine super Idee, alle die Mannschaften hier einreisen zu lassen, ohne irgendwie Tests vorher. Egal. Corona. Auswärtsfans und so weiter und so fort. Jetzt hat ja die Liga letzte Woche gesagt, sie unterschreiben den Vertrag nicht mit dem Bundesamt für Sport, wo ihnen theoretisch Zugang zu 200 Millionen Franken an unverzinsten Darlehen hat sollen geben über 2 Saisons. Thomas, warum nimmt man das Geld nicht? Ist das eine super Sache?
Ja, natürlich, aber die Bedingungen sind relativ schwerwiegend hat kapitale Folgen für die Vereine. Also dass, wenn ein Verein das Geld nimmt, haftet alle anderen, haftet die Liga dafür. Und das sind jetzt immer Beispiel bemüht, wenn Winterthur oder Axa bankrott geht, dann kommt ja nicht die Generali helfen und so weiter. Oder wenn Credit Suisse Problem hat, dann hilft der UBS auch nicht. Das Problem am Ganzen war halt der Anfang, dass die beiden beide Ligen, Eishockey wie Fußball, unter zeitlichen Druck gesetzt worden sind, um die Absichtserklärung überhaupt zu unterschreiben. Und sie haben darauf gehofft, dass sie nachverhandeln können. Da haben sie sich geirrt. Das Bundesamt für Sport ist jetzt als böse Bub angestellt, aber das Problem ist, dass das Bundesamt für Sport macht einfach das, was der Bundesrat sagt oder was aus dem Finanzdepartement kommt und fertig. Und ich glaube, der Bund wäre möglicherweise gut beraten, wenn er da nochmal selber darauf zurückkommt, etwas zu ändern an diesen Vereinbarungen mit dieser Key im Fußball, weil es kommt dann vielleicht billiger zu stehen, wieder, wenn dann irgendwelche Klub an Krog gehen. Oder dann ist Rentli mal bereit, den Fußball- und Eishockey-Club die Chance zu geben, die Stadien wieder zu 50% können zu füllen, damit die Club auch wieder mal eine Einnahme haben, weil das geht bis zu 50% machen die Einnahmen aus den Zuschauern vom Gesamtbudget aus. Und ich kann ja jeden ausrechnen, was das bedeutet, wenn man weiterhin von maximal 1'000 Leuten spielen
darf. Am Mittwoch sitzt ja der Bund so zusammen. Man weiss, wir nehmen es auf am Dienstag, wir wissen es halt nicht. Aber die Frage, die mir auch viele Hörerinnen geschrieben haben, ist, wenn es jetzt so bleibt, wird denn die Saison überhaupt noch mit 10 Clubs zusammen gespielt in der Super League?
Ja, also wenn man den Clubvertreter Glauben schenkt und sich das anschaut, also in dieser Form wird das nicht möglich sein, ich weiß nicht wie. Also eben, wie es Thomas hat gesagt, viele Clubs, die sich wirklich zu einem grossen Teil über Zuschauereinnahmen finanzieren. Das ist auch ein grosser Unterschied zu den europäischen Top-Ligen, wo die Fernsehgelder viel einen grösseren Anteil ausmachen. Insofern, also irgendwie würde es auch schon weitergehen, aber in einer ganz anderen Form. Also ich meine, die Löhne, die Kader, die Mannschaften, die können mit dieser Form nicht mehr zahlen.
Ja, und vor allem, ich meine, die grössten Kosten sind natürlich auch die Löhne der Spieler, Trainer und so weiter. Und die ersten, die es bereichern wird, sind dann irgendwelche Mitarbeiter. Man sieht es jetzt bei Arsenal London, wo ein riesen Club ist, haben irgendwie diese Woche 60 Mitarbeiter oder so entlassen. Und es trifft dann halt einfach die Falschen, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass der Club kein Geld mehr hat. Und darum ist es extrem wichtig, dass auch das Bundesamt für Sport oder auch der Bundesrat da diesen Clubs entgegenkommt und denen irgendwie kann helfen, dass ihnen auch geholfen ist. Oder es bringt natürlich wirklich nichts, wie das Thomas gesagt hat, da Kredit zu geben und nachher müssen alle dafür haften, das ist einfach irgendwo durch nicht sinnvoll und verständlich auch, dass sie jetzt das abgelehnt haben und die Hoffnung ist natürlich da, dass das bald kann geregelt werden und es wäre natürlich schön, wenn wir die Zuschauer ins Stadion könnten, also wenn die Stadien könnten 50% ausgelastet werden und so weiter, aber das ist halt einfach das Problem, dass das kannst du nicht regeln und du kannst es auch regeln und es kann wieder möglich sein und dann auf einmal ist es vielleicht wieder nicht mehr möglich, weil die Fallzahlen wieder steigen. Ich glaube einfach, die diktiert halt wirklich das Virus und nicht unbedingt jetzt in erster Linie der Bundesrat oder die Liga, sondern da muss man halt einfach immer abwarten und man ist immer im Ungewissen. Umso wichtiger wäre es, dass der Sport die Hilfe bekommt, die er braucht, weil am Schluss sind nicht die Leidtragenden die viel Geld verdient haben in den letzten Jahren oder die viel Geld ausgegeben haben, sondern es sind die Leidtragenden die am Fußball hängen, die auch das mit Leidenschaft machen, die vielleicht keinen guten Lohn haben und denen ihre Existenz ist nachher vor allem bedroht.
Ich meine, die 55 Angestellten bei Arsenal, die sie jetzt hier entlassen haben, die verdienen wahrscheinlich weniger zusammen. Alle miteinander, wie der Özil allein in der Woche. Oder?
Genau.
Also nur zum als Verhältnis darstellen, was das überhaupt bringt. Also wenn man den Özil von der Lohnliste hätte bei Arsenal, wäre möglicherweise einfacher gespart und sozialverträglicher gespart. Wir haben ja, der Florian und ich, machen für morgen im Tagesanzeiger eine größere Auslegeordnung, warum es das der Spitzensport braucht. Und ich meine, es hängt am Spitzensport eben nicht nur irgendwie ein paar Löhne von gut, sagen wir jetzt mal, gut zahlten Spielern in Bern oder in Basel, sondern da hängt einfach ganz sehr viel mit dran. Da hängt der ganze Amateurfußball mit dran, Nachwuchsfußball hängt mit dran. Und wenn du keinen gesunden Spitzensport mehr hast, wirst du dich früher oder später einfach müssen verabschieden von Bildern. FC Basel, Dienstagabend, Europa League, Viertelfinale gegen Schachti oder Donetsk. Oder du wirst dich müssen früher oder später davon verabschieden, dass die Nationalmannschaft jedes Mal an einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft dabei ist. Ich meine, shooten kannst du immer. Die Frage ist, auf welchem Niveau. Und wenn du nicht zu Lösungen kommst, dann wird die Super League früher oder später einfach noch eine bessere Challenge League sein und nicht mehr anders.
Wir haben uns ja auch vor allem vorgestellt, warum hat der Spitzensport in der Schweiz so schwer? Ich finde es noch speziell, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, in Deutschland, wo man da viel positiver irgendwie ist, wo die Liga auch eine gewisse Macht offensichtlich entfalten kann, also schon wo sie haben können weiterschuten. Warum ist es in der Schweiz anders?
Ich glaube, ganz grundsätzlich mal der Stellenwert vom Sport und auch vom Fußball. Es war jetzt der grösste Sport hier, aber ja, das ist natürlich schon etwas anderes als in Deutschland. Gerade auch also in diesen Gebieten oder auch in anderen Ländern, wo halt der Fußball noch viel größere Rolle im Leben von Leuten einnimmt. Und ich glaube, schon das Problem, wie der Özil angesprochen von Thomas, oder? Irgendwie so Exzesse halt auch im europäischen Fußball, was es ja wirklich gegeben hat. Ich bin wirklich überzeugt, auch wenn ich alles Reaktionen lese, auf jetzt so die Hilferufe von Clubvertretern. Also da kommen ganz viele die Keulen und da die Millionarios und die müssen halt jetzt einfach auf Geld verzichten und so weiter. Also um das Image vom Fußball oder auch vielleicht auch von anderen Sportarten ist sie einfach nicht gut bestellt. Ich glaube, zum Teil ist man da schuldlos, zum Teil hat man da vielleicht auch seine eigene Schuld dran. Aber das, denke ich mir, jetzt in all diesen Diskussionen ist das, was mich fast am meisten erschreckt. Also vielleicht sind es auch nur ein paar Wutbürger, die die Reaktionen schreiben, aber ja, also von irgendwie 30 Meldungen sind auch wirklich 28 sehr negativ.
Ja, ich muss einfach da noch etwas hinzufügen. Ich glaube schon, dass es vor allem mit dem ausländischen Fußball zu tun hat, aber natürlich auch mit den Spielern selber in der Schweiz. Ich meine, jeder Spieler ist verantwortlich für sein Image vom Fußball und ich glaube auch, dass jeder sich dem muss bewusst sein, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Social Media und so extrem auch beachtet wird und man auch mitbekommt, was die Spieler überhaupt für einen Lifestyle leben. Wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie FCZ-Spieler in Mykonos sind und dort ein Goldsteak essen, dann muss ich auch sagen, das ist einfach nicht möglich, das kannst du nicht machen, vor allem in einer Corona-Zeit. Das muss auch von den Vereinen muss das kommuniziert werden, das muss eigentlich schon viel früher kommuniziert werden, wenn die Spieler auf dem Sprung sind in die erste Mannschaft, müssen die mehr begleitet werden und sie müssen endlich mal können lernen, wie sie mit dem Geld umgehen und auch wie sie mit der Verantwortung müssen umgehen, oder? Es ist einfach, dort passiert meiner Meinung nach einfach zu wenig, vor allem in dem Übergang von Nachwuchsspieler zu Profi, dass die Spieler dann auch wirklich ein bisschen merken, hey, es ist nicht, das Geld wird mir nicht immer fürs Leben lang bleiben und ich muss auch haushalterisch mit dem Geld umgehen, weil nach der Karriere brauche ich es dann vielleicht und man muss jetzt vielleicht nicht gerade zuerst das kaufen und das und das und das. Und ich glaube, dort muss der Schweizer Fußballverband vor allem auch ansetzen oder auch Clubs selber, dass man die Spieler besser betreut. Sobald sie zu Geld kommen, ist es halt oft so, dass man sich nur feinst das leistet und das und man will dort ein bisschen Eindruck machen und vielleicht bei den Frauen ein bisschen Eindruck machen oder bei den Kollegen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und dort muss man schon ansetzen, meiner Meinung nach. Um das Image vom Fußball allgemein verbessern in der Schweiz.
Zu Runde Leder, der Fußballblock aus Bern, hat er kürzlich so Fotos von den Eibenspielern. Die gehen oft nach dem Training in ein Lokal in der Berner Stadt essen und hat dort dann so ein Fotos analysiert von den Autos, oder die Autos analysiert, besser gesagt, von den Spielern, die dort auch zum Teil einfach die Straße mehr oder weniger zuparkieren. Die Rennspieler, ich nenne jetzt da keinen Namen, hat halt auch einen Porsche und einen Jaguar, ja, tun eigentlich auch sehr vernünftig einschätzen. Das ist auch vielleicht schon ein bisschen das Bild. Ist das nötig? Und wenn man sich so ein Auto leistet, sollte man sich dann vielleicht nicht ein bisschen unauffälliger parkieren, vielleicht ein bisschen regelkonformer. Aber eben, ich möchte da in die gleiche Kerbe schlagen wie die Leute. Ich glaube wirklich, die meisten Leute oder die meisten Clubs mittlerweile arbeiten sehr vernünftig arbeiten in der Schweiz. Und eben, es ist nicht einfach so einfach, dass es ohne Zuschauer weitergeht.
Darum lobe ich mir einen wie der Lukas Görtler, der sich Gedanken darüber macht, was kaufe ich jetzt für ein Fernglas? Er verdient jetzt sicher genug, dass er einfach in den Laden rein könnte gehen und 1'000 Euro oder 2'000 Franken anlegen, das wär kein Problem. Aber er überlegt sich das die längste Zeit, hinterst und führst und am Schluss kauft er ein Occasions-Fernrohr für 300 Franken. Oder er kauft halt dann kein Porsche, sondern er kauft ein E-Bike. Und auch das überlegt er sich die längste Zeit, was kaufe ich? Kaufe ich jetzt ein neues oder kaufe ich eine Occasion? Oder? Und darum ist mir der Spieler eben auch so sympathisch. Genau aus dem Grund, weil er kommt jetzt nicht in den Sinn, auf Mykonos ein Goldsteak essen, der geht lieber auf Davos wandern. Aber ich meine, ihr zwei sind schon lieb. Ich meine, die sagen, wir nennen keinen Namen, aber das ist das Salz in der Suppe, oder? Gell, Florian? Du stehst auch drauf.
Also ich nenne den Namen, mein Lieblingsspieler ist Murat Yakin gewesen. Der mit seinem Ferrari in einer der meistbefahrenen Strassen der Stadt einfach auf der Strasse angestellt hat und dann nebenan ist, einen Kaffee trinken.
Gut, das hat das Auto nicht aus dem Auto gelassen.
Und alle anderen haben müssen über die durchgezogene Sicherheitslinie gehen.
Wer ist das gewesen, Mykonos?
Nein, ich will da niemanden an Pranger stellen, wirklich nicht. Das ist, ich will einfach wachrütteln und ich will einfach auch, dass die Spieler sich dieser Verantwortung bewusst sind und nicht irgendwie jeder Mode nachrennen müssen und jetzt nur, weil der Ribery schon mal ein Goldsteak gegessen hat, auch noch das Gefühl haben, ich muss noch eins machen. Es ist auch nicht so, dass es ein Spieler selber gepostet hat, aber es ist gleich in den Medien gelandet und ich habe es gesehen und das hat mich einfach aufgeregt in dem Moment und ich wollte an die Spieler appellieren, die so Sachen machen und auch wenn sie es verstecken und so weiter, ein Kollege postet es vielleicht oder dies oder das, also sie müssen einfach vorsichtig sein mit dem und ich appelliere auch an Clubs und an den Schweizerischen Fußballverband, dass sie die jungen Spieler besser begleiten und auch ihnen aufzeigen, hey, du hast jetzt vielleicht deinen ersten Profivertrag, aber wer sagt dir, dass du nochmal einen Vertrag bekommst nach dem? Du das Fulham Geld besser einsetzen.
Was hast du bei Fulham für ein Auto gefahren?
Ja, das habe ich schon mal gesagt, ein RS5. Der Florian hat mich damals gefragt, was ist ein RS5? Nicht gerecht, ob es ein Flugzeug ist, es ist ein halbes Flugzeug.
Ja, also aber es ist Velo.
Es war Occasion und das war das erste Mal, wo ich mir halt mal etwas geleistet habe. Und ich habe gewusst, okay, meine Zukunft ist abgesichert. Meine unmittelbare, also die nächsten 10, 20 Jahre, habe ich gewusst, ich muss mir keine Sorgen machen. Aber es kann nicht sein, dass du als 19-Jähriger, 20-Jähriger willst auftreten wie ein Cristiano Ronaldo und musst dort Eindruck machen, dort mehr Eindruck macht auch bei den Frauen und bei den Kollegen, wenn du auf dem Boden bleibst und wenn du dich selber bleibst. Oder? Und es gibt so viele Spieler, die kommen aus schwierigen Verhältnissen, familiären schwierigen Verhältnissen, verdienen nachher Unmengen von Geld oder Unmengen für Geld verhältnismäßig, weil ihre Eltern haben vielleicht müssen ein Jahr für das arbeiten, was sie 2-3 Monate verdienen und nachher haben sie das Gefühl, sie können sich jetzt alles leisten und sind überhaupt nicht vorbereitet auf das. Es ist nicht einmal unbedingt nur ein Vorwurf an die Spieler, aber auch an die, die sie begleiten und betreuen und auch beraten, die Spieler beraten, Spielervermittler müssen da in die Pflicht kommen oder? Und müssen sich auch angesprochen fühlen und auch mal sagen, hey, Junge, du hast auch ein Image und du bist ein junger Fußballer. Hey, spar das Geld, oder?
So wie die Rede vom Huldrych Foser.
ich bin mal zu Gladbach gewesen, habe den Granit Xhaka besucht und dann hat mich nachdem wir geredet haben, hat er mich zurück in die Stadt mitgenommen und irgendwie so einem Druckli. Ich habe keine Ahnung mehr, was wirklich also nichts Auffallendes. Also, wirklich nicht. Und irgendwann war ein Occasionsauto, das er da hatte, und hat der Vater noch um Erlaubnis gefragt, ob das Auto darf ich kaufen. Hat irgendein paar tausend Euro gekostet.
Ich glaube auch bei den Xhakas, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber eine Zeit lang sind wir grosse Teile von ihren Löhnen auf ein Konto gegangen, das die Eltern verwalten.
Womit ich wieder bei Murat Yakin war, der ja im Hakan sein Geld verwaltet hat.
Das ist vielleicht auch
gescheit. Immer noch mal. Ja, ich will jetzt auch nicht so nur Spassbremse sein. Ich meine, man darf sich auch mal etwas leisten, oder? Also es ist ja nicht so, dass jeder Mensch, der über die Bahnhofstrasse latscht, wird Fußballprofi. Da muss man ja auch etwas dafür leisten. Darum sind ja auch die Löhne. Es ist ja auch ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis hoch. Also ich finde es gut, jetzt nur einfach zu verzichten, müssen sie schon nicht. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist auch noch ein bisschen das Problem, dass einfach der Profisportler an und für sich unter Verdacht steht, oder? Auch der Schwinger, der irgendwie zwei Kleber auf dem Käppli hat, oder? Der gilt ja schon als halber Landesverräter. Irgendwie hat halt die Schweiz nie, das ist die These, die ich aufstelle in diesem Text, ist, die Schweiz hat halt auch nie irgendwie so Ersatzkrieg auf Sportplätze getrieben. Sie haben sich nie irgendwie müssen in die Weltgemeinschaft zurückschütten wie die Deutschen. Wir haben keine Faschisten gehabt, zum guten Glück, an der Macht, die haben müssen beweisen, dass das Volk, das sie regieren, so toll ist, dass sie überall müssen, Goldmedaillen holen müssen. Ich glaube, das spielt schon auch noch ein bisschen mit rein. Aber irgendwie bin ich schon gespannt, wie die Saison zu Ende gespielt wird, wo jetzt dann kommt, wo jetzt eigentlich schon wieder anfängt.
Das war jetzt wohl vom Dölf.
Genau, vom Dölf Ratz.
Ja, Dölf Ratz.
Dölf Ratz. Was man nicht sieht, leider, ist die Tanne, die ich in der Hand habe. Man führt auch noch in die Newsletter reinmachen. Ja, also jetzt haben wir noch eigentlich den Stefan Lichtsteiner abfeiern, der wahrscheinlich am Mittwoch während der Bundesratssitzung zu der Öffnung oder Nicht-Öffnung von Fußballstadien zurücktritt. Können wir dann nächste Sendung nachholen, oder? Weil der Thomas hat darauf gedrängt, wir sollen unter einer Stunde bleiben. Das wäre jetzt erreicht.
Jetzt 59,59 oder wie viel?
1,00, aber ich schneide vorne noch etwas weg. es hat mich gefreut, falls ihr bis dahin mitgelost habt. Wir kommen auch nächste Woche wieder, dann wieder am Montag. Wir schwätzen dann vor allem über die neu gegründete Women's Super League mit ein bisschen anderer Zusammensetzung. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei wäret. Bis dann. Und es hat mir jemand geschrieben, die letzte Sendung sei ja wirklich cool gewesen und lustig und unterhaltsam. Und er hat wirklich bis zum Schluss gelost. Aber das Lied, das Berner Lied am Schluss, das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Und darum sage ich, hebt euch am Bänkli, es wird noch besser.
Wir sind stolz auf unseren Verein. Stürmen für unsere Stadt, ob international, Liechtensteiner Cup oder Meisterschaft, dann freisen Schüsse mehr.